Du. Okay, Daniel 3. Okay, der König Nebukadnezar, der ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Und das stellte er in der Ebene Dura, in der Provinz von Babel auf. Na, König kriegt Höhenflüge. Haben schon letzte Woche gesehen, er hatte den Traum und er selber war dieser goldene Kopf von diesem Standbild, ne, das er in seinem Traum gesehen hat, diese Statue. Jetzt macht er eine Statue von sich selber und eigentlich Sinn, er stellt sich gleich mit den Göttern und sagt, und ihr sollt auch mich anbeten unter all den anderen Göttern. Ne. 27 Meter hoch. 27 Meter ist schon gewaltig, wenn du überlegst, dass, wie auch hoch wird hier so ein vierstöckiges Haus sein im Durchschnitt? 15 Meter vielleicht? So ein. Dann stell dir mal das ungefähr das Doppelte vor. Also eine riesen Statue und 2,7 Meter breit. Alles vergoldet. Eigentlich schade, ne? Weil nach dem letzten Traum, den Daniel gedeutet hat, wo der König halt zu der Erkenntnis kam, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren könntest. Ja. Und dann hat er Daniel und seine drei Genossen da groß gemacht. Ist man eigentlich meinen, so, dass er jetzt vielleicht irgendwie so ein Standbild oder ein Opfer oder ein Götze halt machen will für den Gott der Juden, aber das macht er nicht. Ja. So, er setzt sich drauf, so ein, auf den Thron. Und pass auf, wie es weitergeht. Das stellt er in der Ebene. Vers 2. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, die Vorsteher, die Statthalter versammeln, die Räte, den Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamte, samt allen Provinzvorstehern, also all die, die Leitung haben und was zu sagen haben in der ganzen Provinz, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker! Stämme, Sprachen! Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen, Sackpfeifen... das ist bei uns in Sachsen-Anhalt und deshalb ist das eine Beleidigung, du Sackpfeife. So, kennt ihr das? Ne? Aber vielleicht, ich habe mir vorgestellt, vielleicht ist es so ein Dudelsack. Ne? So was in der Art muss es ja sein eigentlich, ne? So ein. Also, auch die Schotten waren mittendrin entführt. So, okay, warte. Wo war das mit der Sackpfeife? Ah, Vers 5. Sackpfeifen und alle Art von Musik hören werdet. Sollte niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ja. Rekonstruktionen oder so haben halt gesagt, das war irgendwie so eine Art Metallrohr, das senkrecht in den Boden ging und dann waren nochmal ein paar Stämme drauf mit einem Dach und so und keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Wahrscheinlich gegrillt oder so. Ihr Knüppelkuchen und sowas. So ein oder einfach ihre Opfer reingeschmissen zum Töten. Wahrscheinlich eher so ein. Aber irgendwas ist halt ein sehr heißes Rohr. Und er sagt halt so ein, ihr betet an oder ihr sterbt. Ist fair, oder? Ist ja der König. Ich meine, ne? So ein. Und ich muss dran denken, weil genauso wird es halt auch eine Offenbarung sein, wenn das Tier kommt, ne? Und wer dieses Bild nicht anbetet, heißt, da wird, muss sterben, ne? So ein. Und alle fallen nieder. Die lassen sich das Zeichen aufdrücken. Ne? Außer so ein kleiner Überrest. Ne? Die Christenheit, die da zum Glauben kommt. Und so ist es doch hier, Vers 8. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische... Vers 7. Darum fielen zur bestimmten Zeit Als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und aller Arten von Musik hörten, sagt Pfeifen auch, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer hierzu und verklagten die Juden. Wie immer die Juden waren's. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar. O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Ja, das stimmt. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ja, das stimmt auch. Nun sind da aber jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel gestellt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, die achten nicht auf dich. Die dienen deinen Göttern nicht. Die beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Ja. Petzen. Und wir haben das letztens gesehen, die Leute waren echt treu. 4 Leute vom ganzen Volk Israel, aber die 4 Leute sind treu. Die haben Eier für ihren Gott. So ein schämen sich nicht deswegen, wem sie nachfolgen und wem sie gehören, welchen Namen sie tragen. Sondern sie stehen einmütig da für ihren Gott, als Banner. Ne? So ein tolles Licht in dieser Dunkelheit. Und auch hier, wie könnte es sein, werden sie nicht niederfallen und andere Götter anbeten oder den König anbeten als ihren Retter und den, der ihnen hilft und dort irgendwie das suchen, was ihnen glücklich fehlt. Und genauso wenig wie ein wiedergeborener Mensch sich niederfallen wird unter irgendwelchen Götzen oder unter der Welt und dem Staat oder der Regierung oder einem König oder irgendjemandem, der mehr Einfluss oder Macht hat, um Vorteile zu kriegen. Sondern die 4, die haben es echt geschnallt und die wissen genau, woher ihre Hilfe kommt und ihre Rettung und ihr Segen. Daniel war hier nicht dabei, der war vielleicht auf Auslandsreise, ich weiß es nicht. Ich glaube jedenfalls nicht, weil er nicht erwähnt wird. Ich glaube nicht, dass er niedergefallen ist und angebetet hat. Ja. Passt nicht zum Kontext. Und wir sehen ja noch, dass er auch nicht darauf hört, nicht zu beten, sondern er sitzt am Fenster und betet. Ja. Wo er dann in Löwenkuben muss, deswegen. Aber die 3, die waren da und die sind selbst stark ohne Daniel. Ne? Weil irgendwie, wenn man so Daniel liest, dann denkt man immer, Daniel ist der Große, aber die 3 haben genauso viel Glaube und Gottesfurcht wie Daniel. Ja. Und du musst halt überlegen, würdest du niederfallen, wenn du den Feuerofen dort siehst, wie er glüht? Oder würdest du stehen bleiben? Und da waren viele Menschen anscheinend, weil der König hat die Juden ja nicht gesehen, sondern die Chaldeer kommen müssen petzen. Ne? Die wären noch drumherum gekommen, vielleicht standen sie nur am Rand oder keine Ahnung wo. Und das hat mir zum Denken gebracht, weil genau das sehe ich in letzter Zeit besonders in vielen Leben von Menschen, die es wirklich ernst meinen mit Gott. Du tust alles richtig und du suchst Gott von ganzem Herzen und du kämpfst doch mit aller Kraft, die du hast, aber trotzdem kommen so Chaldeer in dein Leben, die es dir einfach versauen. Obwohl du alles richtig machst und vielleicht zur Minderheit gehörst, die wirklich eintreten für Gott, egal was im Umfeld ist und was es kostet. Und trotzdem läuft scheiße. Ja. Ich kenne solche christlichen Sekten, die auch in Deutschland schon ziemlich aktiv und groß sind, aber kommen aus Amerika natürlich, die halt dieses Wohlstandsevangelium predigen, ne? Wenn du nur Glaube hast, du wirst reich sein, du wirst gesund sein, du wirst eine tolle Frau haben oder einen tollen Mann, und du wirst alles haben, was du dir wünschst. Ein großes Auto, Gott wird dich segnen, ein Überfluss, du musst nur glauben und spenden. Und ich bin auch so zum Glauben gekommen, irgendwie in meiner Naivität, als ich mich bekehrt habe zu Christus, dachte ich, jetzt läuft alles rund. Und es lief alles rund, deswegen hat mich dieser Glaube bestärkt, bis ich dann meine Frau kennengelernt habe. Weil das, was ich mir hätte nicht denken können, weil alles so einfach nur steil bergab lief bei mir nach meiner Bekehrung. Bergauf. kommt drauf an, wen du fragst. So. und dann kamen all diese alten Verletzungen von damals wieder, die ich in jeder Beziehung hatte mit einem anderen, mit einer anderen Frau, mit der ich eine Verbindung eingegangen bin. Ich dachte, das wäre weg. Ich dachte, das ist nicht mehr da wegen Christus. Ich habe ihm mein Leben gegeben, ich bin ihm nachgefolgt, ich habe alles geopfert, ich habe im Vertrauen gelebt, habe nur den Menschen gedient, auch wenn sie mich belächelt haben. Und ich dachte wirklich, ich bin absolut ein neuer Mensch. Und dann kam das Alte auf einmal hoch so und das war ein echter, krasser Kampf. Und dann kam Timo. Ne? Und auch das war eine Sache, die musste ich lernen einfach. Stefan, nur weil du es treu bist, heißt es nicht, dass du es nicht schwer hast, wie andere auch. Ne? Das hier ist nun mal das Leben und das gehört dazu. Und auch für uns Christen läuft es halt manchmal einfach mies. Und wir müssen genau manchmal durch die gleichen Sachen wie auch die, die nicht an Gott glauben. Auch wir kriegen Krebs. Warum? Ist so. Warum nicht? Aber Gott hat halt unsere Zeit vor Augen, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn, selbst wenn Krebs kommt und uns in unseren Augen oder in denen von unseren Liebsten vorzeitig nimmt, stimmt das nicht, weil unsere Zeit ist bemessen und genau an dem Punkt, wo wir zu Gott kommen sollen, da gehen wir dann noch. Ob es nun ein Fahrradunfall ist oder Krebs oder dass du total bescheuert bei der letzten Treppe ausrutschst und dir das Genick brichst. Ist auch schon passiert bei uns in der Schule damals, bei einem Kind. Man kann echt doof fallen. Ne? Aber wie auch immer, Paulus hat uns das gelehrt und Jesus auch, aber ich finde das bei Paulus noch stärker, weil er mehr geschrieben hat darüber. Es geht einfach nicht darum, wie mein Leben hier physisch ist und menschlich gesehen. Und das ist eben dieses Alte. Und wenn ich dran festhalte, werde ich hier nicht zufrieden, sondern habe einen ständigen Kampf gegen Wind. Weil selbst wenn du eine Sache überwindest, kommt eine neue. Das ist einfach das Leben hier. Gott sagt dazu Prüfungen. Und um uns am Boden zu halten, um uns wachsen zu lassen, um uns zum Punkt zu kriegen, dass wir verändert werden wollen und bereit auch dazu sind. Würde einfach alles perfekt laufen, gibt es nicht große Veränderungen. Ich habe das gesehen. Bei mir, die ersten 2 Jahre, ich bin einfach geistlich gewachsen, super schnell. Aber dann war auch immer alleine. Ne? Nur für mich. Ich war in der Gemeinde, habe gedient und klar, bin rausgegangen, habe evangelisiert, bin dann abends irgendwann nach Hause und da hatte ich mein kleines Zimmer, da habe ich mich verigelt und dann da war nicht viel Anfechtung da. Ne? Und deswegen in der Ehe, dann merkst du halt so, wer du wirklich bist. Ne? Da kommst du ziemlich schnell raus oder in einer Beziehung. Weil du kannst dich nicht mehr einigeln und beschützen. Ne? Von daher bin ich jetzt ziemlich ausgeschweift, aber irgendwie war es mir wichtig. Wieder zurück zum Thema. Es läuft einfach manchmal trotzdem mies, obwohl wir alles richtig machen. Und hier stehen nur 3 Leute. Der Rest liegt niedergekniet und betet an. Nur 3 Leute. Hammer. Du musst dir das mal vorstellen, hier geht es um Leben und Tod und die 3 bleiben einfach stehen. Ne? Und da kommt halt auch der Ankläger. So wie wir einen Ankläger haben, Satan. Selbst wenn wir alles richtig machen, der kommt und klackt an. Die Chaldeer haben wir gesehen, die sind eifersüchtig. Das waren die, die letzte Woche gesagt haben, die Chaldeer antworteten dem König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat doch nie irgendein großer oder mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, die ist schwer. Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Menschen ist. Und dann kommt der David, der kleine Jude, der Daniel, sorry. Der kleine Jude, der auf einmal es möglich macht. Ein ganz normaler Mensch. Ne? Und die hatten ziemlichen Hass. So, weil weil der König Daniel dann über alle Wahrsager setzt. Wenn du keine Feinde hast, und wenn du keinen, niemanden hast in deinem Leben oder etwas, das dich anklagt, dann gehörst du zu den Leuten, die da mit Runden sitzen und anbeten. Dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Was die Welt über dich denkt oder so. Aber jeder hat Jesus gesagt, der mir nachfolgt, der wird Verfolgung erleiden. Und Verfolgung gibt es in vielfältiger Weise. Und es kommt auch darauf an, in welchem Land und in welcher Zeit du gerade lebst, unter welcher Regierung. Aber auch wir Deutschen werden leiden unter Verfolgung in einer bestimmten Art. Ne? Die ist nur geistlich und unsichtbar und nicht so physisch. Ne? Aber auch wir sind unter Druck und werden durch den Druck versucht, in die Ecke gedrängt zu werden und auf die Knie, um anzubeten. Also wenn es in deinem Leben schwer ist, machst du es richtig. Vers 13. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Satrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Und sogleich wurden jene Männer vor dem König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihm: Satrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, mir zu fallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, denn es ist gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, also sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Hat schon wieder alles vergessen, ne? Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Hat total vergessen. Gott der Götter, Gott der Könige, der Herr der Könige, ne? Oder König der Könige, hat er gesagt. Und jetzt ist er, ja, wer ist der neue Gott? Ne? Meine Hand ist stärker als seine. Noch da brauchen wir uns nicht wundern. Ich habe das so oft erlebt und ich werde es noch mein Leben lang erleben, solange ich an Christus hänge und hier unten abhängen muss. Selbst wenn du einen Ungläubigen segnest und ihm hilfst und der happy ist über dich und dir die Hand auflegt und dich vielleicht sogar erhöht oder irgendwas so, dann bedeutet das nicht, dass er innerhalb von kurzer Zeit wieder alles vergessen hat. Dass er es vergessen hat, so wie Nebukadnezar hier. Es braucht nur eine Kleinigkeit passieren. Und woran liegt das? Ich für mich deute das geistlich. So wie beim Pharao oder bei all den anderen. Der Teufel kommt und benutzt Werkzeuge und manchmal benutzt er uns sogar. Ne? Aber hauptsächlich benutzt er auch natürlich die Nichtgläubigen. Und auch das ist eine Sache, die muss ich einfach akzeptieren. Ne? Und ich finde die Reaktion ja ziemlich krass. Satrach, Vers 16, Mesach und Abednego, die antworteten und die sprachen zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Krass. Und der König hat sie erhoben, ne? Und er gibt ihnen ja noch eine Chance. Also du merkst schon, er hängt an den dreien. Die haben schon eine wichtige Position, auch emotional wahrscheinlich so. Und er sagt so: Leute, Mann, kniet jetzt nochmal nieder, ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ne? Kann ja passieren. Kein Ding. Macht das jetzt nochmal hier, Flöte, spiel mal. Ne? Aber echt, die drei, da habe ich nur Respekt vor. Die stehen vor diesem gewaltigen König und ich meine, das sind normale Menschen, die wollen nicht in diesen Feuerofen. Genauso wenig wie einer von uns in irgendeinen Feuerofen geschmissen werden will. Aber die stehen da und sagen: König, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu geben. Aber ich glaube nicht, dass die respektlos sein wollen, sondern dass die dem König einfach sagen: Hey, es ist, wie es ist. Du kennst Gott. Was soll ich jetzt dazu sagen? Wenn es so sein soll, und unser Gott, dem wir dienen, der kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, ja, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Pass mal auf, König, ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, wer du bist und wer deine Götter sind. Mein Gott, der rettet mich, der ist zu allem fähig. Und der wird ein Wunder machen und mich erretten aus deiner Hand. Und wenn es nicht physisch ist, dann meine Seele. So. Aber eins will ich dir sagen, mein Freund. Erinnere dich dran, so wenn wir im Feuerofen waren und tot sind vielleicht so und deinen Göttern und dich haben wir nicht angebetet. Ein krasse Männer. Ich wünschte, ich hätte manchmal solche Eier, wenn ich vor so einer kleinen Konfrontation stehe. Und manchmal merke ich das richtig, ich stehe vor so einer winzigen, sinnlosen Sache von einem Menschen, der ohne Bedeutung ist, den ich überhaupt nicht kenne. Wo ich auch weiß, so, der ist nur gerade mal kurz in meinem Leben und der wird doch wieder wegziehen, irgendwelche Touristen oder so, ne? So wie die eine Frau hier zum Beispiel, die letztens war, diese Hafenspielerin. Wo ich wusste, ja, die kommt aus Hamburg oder so und die ist nur mal kurz, weil es geregnet hat, hier rein und fängt an, über ihren Mischreligionsdings da zu quatschen und ich will was sagen, aber ich merke, ich traue mich nicht, ich kann nicht, ne? So, bin verstummt. Ich hoffe echt, dass Gott mich echt rettet und wirklich mir einen Geist gibt und diesen Glauben, den ich brauche, und den Mut, wenn ich wirklich in wahrer Anfechtung bin und seinen Namen vor einer Wahl stehe, Jesus zu verleugnen oder dafür zu leiden. Ne? Weil ehrlich, ich merke jetzt schon, wie ich manchmal Menschenfurcht habe vor so, ich sag mal, unbedeutenden Menschen. Ne? Ich will mir nicht vorstellen, wie viel Furcht ich habe, so wenn da ein bedeutender Mensch steht. So, ne? Also kann ich dir echt niemanden richten, der dreimal vom Hahn irgendwie verleugnet. So ein, wie soll ich da Petrus irgendwie leugnen? So ein, ne? Aber ich bin dankbar, dass Gott zu uns kommt, so wie er zu Petrus gekommen ist und halt sagt so, hey, liebst du mich mit Agape? Ich hab dich lieb, Philua oder so, ne? Nee, das andere. Was war die dritte Form? Agape, Phileo und...
Ja, was war schon Philia?
Ja. Ne, wo dann Jesus irgendwann runterkommt und sagt so, ne, okay, hast du mich lieb? Ne, mit Phileo. So ein... Oh, die Leute hier, die haben echt Glauben. Für einen Gott, den sie noch nie gesehen haben. So ein... Für einen Gott, der sie in die Gefangenschaft schickt. So ein... Der sie aus ihrem Land reißt, so, und das sind Flüchtlinge, so ein, mit total bescheuerten neuen Namen, die irgendwelche Götter anbeten. Ja. Die Armen, die müssen sich nur von, was war's? Weizen und Wasser? Früchte und Wasser, ne? Ja, ernähren. So ein, keine Zwiebeln, hat doch Zwiebeln wahrscheinlich schon dann, oder? So ein, kein Trockenfleisch. So traurig. Zum da wurde Nebukadnezar voller Wut und das Aussehen seines Angesichts, das veränderte sich gegen Satrach, Mesach und Abednego. Und dann redete er und gab den Befehl, man soll den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Ziemlich heiß. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Satrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Satrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Satrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Ja. Hammer! Die armen, starken Männer, die tun mir echt leid. Die haben sich bestimmt gewünscht, so, und wären ja nicht so stark. Ja. So, die verglühen nur, weil sie in der Nähe von diesem Ofen sind. Ja. Da erschrak der König Nebukadnezar, und er stand rasch auf, er redete und er sprach zu seinen Räten: Sag mal, haben wir nicht drei Männer gebunden, die ins Feuer geworfen? Und sie erwiderten und sprachen zu dem König: Ja, gewiss, o König. Und er antwortete und sprach: Na, guck mal, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Ja. Gott rettet. Macht ein Wunder. Wir kennen alle die Geschichte. So, ich wäre da super gern drin. Ich bin total neidisch. Das muss so Hammer sein. Du stehst da und da kommt Jesus. Oder ein Engel. Ich weiß es nicht. Ne? Du kannst auslegen, wie du willst. Ich persönlich glaube, das ist der noch nicht wiedergekommene Jesus. Ne? Wie oft das in der Bibel zu finden ist. Und Mann, und die stehen da und die, weiß nicht, die quatschen da vielleicht so, na, schönes Wetter heute, ja, ein bisschen heiß, aber geht schon. Die haben eine Ehre durch ihren Glauben und ein Geschenk bekommen durch ihren Glauben, wie es die wenigsten Menschen bis dahin überhaupt hatten und so. Die dürfen Angesicht zu Angesicht stehen mit entweder einem Engelwesen oder mit Jesus. Ist egal. Beides cool. Und der König steht nur da und ist einfach nur erstaunt. Wäre ich auch. Wirfst da drei Leute rein, guckst du und denkst so, hä, das sind nur vier. So, wo kommt der vierte her? Ja. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach, Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet doch mal heraus und kommt her. Und da kamen sie. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Vorsteher, die Statthalter samt den Räten des Königs und sie schauten diese Männer an. Das kann ich mir vorstellen. Die drei kommen da ganz cool so aus diesem Feuer raus. Ich kann mir richtig vorstellen, dass die Flöten dann so eine coole James-Bond-Musik gemacht haben. Dann stehen sie da. Vom König, der ist total gedemütigt und einfach nur so ein, was ist hier los? Und dann kommen die ganzen Statthalter und all die großen Leute an so ein, und bestaunen und denken, irgendwas stimmt hier doch noch nicht. Ne? Ich würde das so genießen, ich würde so gerne mit dabei sein. Ich würde die Taschen da unterm Turban oder so machen und so und einfach sagen, gucke, check it out. So irgendeinen christlichen Rap oder so, oder wollt ihr euch jetzt bekehren? Dann kniet nieder vor Jesus und gebt ihm sein Leben. Lasst euch beschneiden, Sohn. Ne? Vers 27. Daraufhin versammelten sich so weiter die ganzen Leute. Das
Aber die Kabel sind nicht da. Hast du es gehört? Die Kabel sind nicht da.
Oh, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Interessant, muss ich mal drüber nachdenken. Dachte ich, wahrscheinlich Scheiße. So, bloß weg hier. So. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Das wünschen sich viele Christen, die sich schämen, dass sie rauchen. Ne? Kein Brandgeruch. Die riechen noch nicht mal nach dem Feuer. Das ist wie, als ob Gott da einfach eine Blase um sie drum herum macht und nichts, was außerhalb ist, kommt da einfach ran. Ist toll. Und das ist unser Gott, dem wir nachfolgen. Wenn ihm das möglich ist, dann ist ihm bei uns erst recht alles möglich, Sohn. Und das ist eine schöne Sache, da können wir drauf vertrauen. Und die Männer haben wirklich Gottes Furcht, die sagen, ob der Herr gibt oder nimmt, gepriesen sei der Herr. Er wird es schon richtig machen. Das ist Glaube. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos. Und wir werden sehen, Nebukadnezar kommt wieder in seine eigene Begeisterung, vergisst die Größe von diesem Gott. Das ist wie bei hier der Pharao, ne? So ein Auf und Ab, wie bei Saul, ne? Frieden mit David und dann sofort wieder so ein alles vergessen, ne? Und hinterherjagend, so ein. Aber ich bin froh, bei Nebukadnezar gibt es ein gutes Ende. Ja. Aber hier ist er gerade wieder Augen geöffnet so und Gottes Herrlichkeit sehend. Und ja, manchmal brauchen die Großen mehrere Anstöße. Ja. Ich habe das hier so oft gesehen. Da kommen Leute und auf einmal macht es Gott irgendwie, dass sie die Herrlichkeit Gottes ein bisschen irgendwie sehen oder schmecken, ne? Und du merkst, da passiert was und irgendwie sind sie begeistert und dann auf einmal flaut es wieder ab. Und die sind wieder in ihrem alten Denken und Leben und haben das total vergessen. Es tangiert sie einfach nicht mehr. Und dann schickt Gott sie aber später zu einem anderen Zeitpunkt wieder und wieder passiert irgendwas und auf einmal flammt es wieder auf. Und manche Menschen begegnen Gott mehrmals und dann erst entscheiden sich für ihn. Deswegen ist es gut, dran zu bleiben, ne? Aber vor den Leuten halt wirklich standhaft zu sein und kann einfach sich nicht zu schämen, sondern ein Zeugnis zu sein für diesen krassen Gott. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Satras, Mesach und Abednego, der seine Engel gesandt hat und seinen Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten. Gepriesen seid ihr, dass ihr mein Gebot übertreten habt. Und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Das ist ein Zeugnis, das will ich. Wenn das jemand dann auf meinen Grabstein macht, egal ob derjenige mich hasst oder nicht, ist mir egal, aber wenn das auf meinem Grabstein steht, habe ich es richtig gemacht. Dieser Spinnerspieler wollte einfach nur seinen Gott alleine anbeten und vertrauen. Naja, dann Ruhe und Frieden. Ne? So, Vers 29. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Satrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll. Das ist anscheinend seine Lieblingsstrafe für Feinde. Das hat er schon mal gemacht. Machst dir einen Kack aus, ne, und du wirst in kleine Fetzen zerteilt, so fertig. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Und daraufhin machte der König Satrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Ja. Der Typ braucht echt eine Weile, bis er wirklich dann auch, ja, ich sag mal, Christ wird. Ja. So. Und noch redet er über diesen großen Gott von Satrach und die anderen zwei. So, ne? So, aber wir werden schon sehen nächste Woche. So, da fängt er an, Gott selber zu preisen und zu loben. So. Von daher lasst uns beten für die Menschen, auch für die, die echt hart sind und für die, die es immer wieder vergessen oder immer wieder zurückfallen in ihr altes Denken und Muster, wo du so viel investiert hast oder gezeigt hast. Das macht müde, oder? Bei manchen Menschen macht mich das wirklich müde, wo ich dann richtig merke, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt noch mal ein vierter Anlauf bei demjenigen, echt, ich hab's einfach so. Fehlt mir Kraft. Und die Liebe. So, weil jedes Mal tut's weh, wenn derjenige auf einmal wieder weg ist. Ja, aber wir können dankbar sein. Ich weiß, Gott hat bei mir sehr viele Ansätze gebraucht. Bis ich wirklich zu dem Punkt kam, wo ich auf meine Knie gefallen bin und gesagt habe, du bist jetzt mein Gott. So, und ich will keinen anderen dienen als dir. So. Herr, ich danke für diese Glaubenshelden und für ihr Zeugnis. Ja, und auch für das, was daraus gewachsen ist. Ja, und du willst auch uns benutzen und uns segnen, aber manchmal scheint Segen Fluch zu sein und Last. Und du weißt, dass wir nur mit menschlichen Augen aufgucken können, gerade dann, wenn wir im Fleisch sind. Und manchmal einfach dein Wort nicht die Frucht bringt des Trostes und der Ermutigung, so wie es eine andere Situation bringen würde. Und ja, ich danke dir, dass du immer wieder tröstest und erinnerst und irgendwie uns doch auf einen bestimmten Weg zurückbringst zu dem Punkt, dass wir gut auf dich sehen und dir vertrauen. Und, du bist ein wunderbarer Gott. Ich danke, dass du keinen von uns hier aufgegeben hast, sondern einfach so geduldig und treu bist, auch jetzt noch. Herr, gib uns Liebe für die Menschen. Gib uns Kraft für die, die uns immer wieder zum Zweifeln, zum Zerbruch bringen. Lass uns ein Zeugnis sein und lass uns ein Zeugnis für deine Größe sein, dass auch die Leute über uns einfach zu sagen haben, ja, der Typ glaubt an Jesus. Bitte bring Menschen zu dir und errette. Und wenn es nicht gleich der König von Deutschland ist oder die Königin, dann wenigstens unser Nachbar. Ja. Oh, in allem, du bist Gott. Und dir wollen wir dienen und dich wollen wir suchen und dir wollen wir Preis und Ehre geben. Und einfach vertrauen, dass du es wirklich gut meinst, auch dann, wenn es menschlich gesehen nicht danach aussieht. Bitte mach uns stark, wenn Verfolgung kommt und Anfechtung. Und bewahre uns vor Versuchungen, denn du weißt, dass wir so schnell fallen. Bewahre uns davor dem Bösen. So, dass wir sauber sind und Frieden haben mit dir. Dank dir. Wir lieben dich. Amen.
Thank you, Jesus, for my sister. She is here with Manuela, and he come from 2,000 kilometers here. And on their way was a big.